Herr, wir danken dir für deine wunderbare Erlösung, die du uns geschenkt hast. Wir loben und preisen dich dafür. Danke, dass du ein mächtiger Gott bist, der unsere schlimmsten Feinde in die Tiefen des Meeres gestürzt hast. Du hast für uns gesiegt durch Jesus Christus. Und wir bitten dich, dass du uns heute Morgen das wieder ganz neu bewusst machst und unsere Herzen jubeln lässt über deine Erlösung. Amen. Ich möchte euch Shem vorstellen. Shem ist in einem Arbeitslager geboren. Mit 4 Jahren spielte er deshalb nicht mit seinen Freunden im Sand, um Sandburgen zu bauen, sondern er trug kleine Eimer von Lehm aus einer Lehmkugel, die dann später zu Ziegeln gebrannt wurden. Als 10-Jähriger musste er noch schwerere Arbeiten übernehmen. Jeden Tag musste er in der prallen Hitze arbeiten, sodass er an den meisten Abenden mit Kopf- und Rückenschmerzen auf seiner Schlafmatte in der Massenunterkunft einschlief. Mit 12 Jahren starb Shems Vater. Er war gerade einmal 30 Jahre alt geworden. Er starb an Erschöpfung, nachdem er sein ganzes Leben als Sklave gearbeitet hatte. Und auch Shems Großvater und Shems Urgroßvater waren schon Sklaven gewesen. Es ist schon viele 100 Jahre her, dass jemand aus Shems Familie kein Sklave gewesen ist. Mit 19 Jahren wird Shem das erste Mal Vater, aber die Freude über die Geburt des Kindes wandelt sich schnell in tiefe Trauer. Der fremde König, dem sie dienen mussten, hatte verordnet, alle männlichen Babys, die in Shems Großfamilie geboren wurden, in den Fluss zu werfen. Shem hatte keine Kraft mehr, sich zu wehren, als die Geheimpolizei kam und seiner Frau Chava das Kind aus den Armen riss. Wir spulen jetzt ein bisschen weiter vor. Tränen laufen über die Wangen von Shem, aber diesmal sind es Freudentränen. Shem singt und tanzt und mit ihm zusammen seine ganze Großfamilie. Immer wieder stimmen sie in ein Lied ein. Sie singen, singt unserem Gott, denn er ist hoch erhaben. Was war passiert in der Zwischenzeit? Ja, das Unmögliche war passiert. Ein Teil der Geschichte haben wir schon in den letzten Wochen gehört. Der Gott Shems, Jahwe, hatte seinem Volk einen Retter geschickt, Mose. Und dieser Mose war dem ägyptischen König entgegengetreten und hat die Freilassung von Gottes Volk gefordert. Aber da der Pharao sich geweigert hat, brachte Jahwe 10 Plagen über ihn und die Ägypter. Nach der 10. Plage dann, lesen wir im 2. Buch Mose, Kapitel 12, Vers 31, da ließ der Pharao Mose und Aaron zu sich rufen und sagte zu ihnen, verlasst sofort mein Volk, ihr und die Israeliten, geht und dient Jahwe, wie ihr es wolltet. Was dann passierte, können wir weiter in Kapitel 13, Vers 17 lesen. Dort wird uns berichtet, wie Jahwe sein Volk aus Ägypten herausführt. Aber nicht auf der gewöhnlichen Route, die man vielleicht erwartet hätte durch das Nildelta, sondern direkt in Richtung Schilfmeer, durch die Wüste. Und es dauerte tatsächlich nicht lange, dass der Pharao sich am Kopf kratzte und sich fragte, habe ich das gerade wirklich getan? Habe ich gerade wirklich meine ganze Belegschaft an Zwangsarbeitern entlassen und gehen lassen? Und uns wird erzählt, dass er sich nochmal anders überlegt und er seinen Wagen anspannt und den Israeliten mit all seinen Elitetruppen hinterherjagt. Und dann, als die Israeliten das sehen, geraten sie in große Panik. Sie sehen, dass sie von den Ägyptern verfolgt werden und sie sehen, dass sie in einer Sackgasse sind. Vor ihnen das Meer, hinter ihnen die Ägypter. Kein Ausweg, weit und breit. Und dann machen sie das, was wir Menschen oft dann machen. Sie machen anderen schwere Vorwürfe und geben Mose die Schuld für die missliche Lage, in der sie sich jetzt befinden. In Vers 14, Vers 11 lesen wir, Mose warfen sie vor. Es gab wohl keine Gräber in Ägypten, dass du uns zum Sterben in die Wüste geführt hast? Was hast du nur getan? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Aber Mose, im Gegensatz zu ihnen, er vertraut auf Jahwe und er sagt, habt keine Angst. Stellt euch auf und schaut euch an, wie Jahwe euch heute retten wird. Denn die Ägypter, die ihr heute noch seht, werdet ihr nie wieder zu Gesicht bekommen. Jahwe wird für euch kämpfen. Ihr selber braucht gar nichts zu tun. Und genau so geschah es dann auch. Und ich lese uns ist auch einmal ab Kapitel 14, Vers 21. Und das ist ja der Text, den wir heute behandeln möchten. Thomas hat es schon gesagt, die Durchführung durch das Schilfmeer. Mose streckte seine Hand über das Meer aus und Jahwe ließ die ganze Nacht einen starken Ostwind wehen, der das Wasser zurücktrieb. So verwandelte sich das Meer in trockenes Land. Das Wasser hatte sich geteilt. Die Israeliten gingen auf dem Trockenen mitten durchs Meer. Das Wasser stand wie eine Mauer auf beiden Seiten. Die Ägypter verfolgten sie. Alle Pferde und Streitwagen des Pharao und alle seine Reiter jagten ins Meer. Kurz vor Tagesanbruch schaute Jahwe in der Feuer- und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter herab und brachte es durcheinander. Er ließ die Räder ihrer Streitwagen sich lösen und sie nur mühsam vorankommen. Da sagten die Ägypter: Wir müssen fliehen, Jahwe kämpft für Israel und ist gegen uns. Da sagte Jahwe zu Mose: Streck deine Hand über das Meer aus. Dann wird das Wasser zurückfluten und wird die Ägypter, ihre Streitwagen und ihre Reiter bedecken. Mose streckte seine Hand aus und bei Tagesanbruch strömte das Wasser zurück. Die fliehenden Ägypter rannten geradewegs hinein. Jahwe trieb sie mitten ins Meer. Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter, die ganze Heeresmacht des Pharao, die den Israeliten ins Meer gefolgt war. Nicht einer von ihnen entkam. Die Israeliten aber waren auf dem Trockenen mitten durchs Meer gegangen, während das Wasser wie eine Mauer links und rechts neben ihnen stand. So rettete Jahwe an diesem Tag die Israeliten aus der Gewalt der Ägypter. Israel sah die Ägypter nur noch tot am Strand liegen. Als den Israeliten bewusst wurde, dass Jahwe seine große Macht an den Ägyptern demonstriert hatte, fürchteten sie Jahwe. Sie glaubten an ihn und vertrauten seinem Diener Mose. Das ist der Hintergrund zu diesem Freudengesang Schems an diesem denkwürdigen Tag, dass er, und wir haben das Lied vorhin gehört, dass er und die anderen Israeliten gesungen haben. Warum haben sie also an diesem Tag gesungen und getanzt und sich gefreut und vor Freude geweint? Weil Jahwe sie gerettet hat. Er hat sie aus der Sklaverei befreit und er hat ihre Feinde vernichtet. Und jetzt können wir vielleicht sagen, ja, das ist ja schön und gut für Schem und die anderen Israeliten, dass sie Gottes Rettung so erleben durften. Ich wäre auch gern dabei gewesen, aber was habe ich davon? Und wir fragen uns, hält diese Geschichte, die ja in der Bibel steht, hält sie mehr für uns bereit, als dass wir nostalgisch zurück in die Vergangenheit schauen und in der Vergangenheit schwelgen und über Gottes Ruhmestaten in der Vorzeit singen? Ja, singen sollten auch wir. Am Ende des Liedes, was für uns aufgeschrieben wird, heißt es, dass Miriam, die Schwester Mose, zuruft, den anderen zuruft: Singt Jahwe, denn hoch ist er und unerreicht. Pferd und Reiter warf er ins Meer. Ich denke, dieser Aufruf zu singen, er gebührt auch uns. Auch wir sollen jubeln, uns freuen und ein Loblied auf Gottes Rettung anstimmen. Wir können uns, denke ich, sogar fast noch mehr freuen als die Israeliten damals. Auch wir können ein Lied von Gottes Rettung singen, weil Gott auch uns auf dieselbe Weise gerettet hat wie die Israeliten damals. Ein Israelit am Tag des Exodus, wenn er sein Tagebuch genommen hätte und aufgeschrieben hätte, er hätte sowas sagen können: Heute hat Gott mich aus der Sklaverei in einem fremden Land befreit. Diese Knechtschaft hätte mir den sicheren Tod bedeutet und gebracht. Aber jetzt bin ich frei. Mehr noch, der Tyrann, der mein Leben beherrscht, er ist nicht mehr. Gott hat ihn in den Tiefen des Meeres versenkt. Diese Rettung brachte Gott durch seinen Diener, den er uns geschickt hatte. Dieser führte uns heraus und sicher hinüber auf die andere Seite. Das konnte ein Israelit am Tag des Exodus sagen. Und wenn du Christ bist, dann kannst du das Gleiche sagen, Wort für Wort. Auch wir wurden aus einer Sklaverei befreit. Auch wir wurden aus einer Knechtschaft befreit. Auch uns hätte diese Knechtschaft den sicheren Tod gebracht. Aber auch wir sind jetzt frei geworden. Und das, was früher unser Leben tyrannisierte und beherrschte, ist von Gott besiegt worden. Auch wir wurden durch einen Diener Gottes, den er geschickt hatte, befreit, der uns sicher hinübergeführt hat auf die andere Seite. Und wir könnten jetzt sagen, ja, diese Parallelen, das ist ja ein schöner Zufall, all diese Übereinstimmungen. Oder wir könnten sagen, ja, das ist ja schon eine interessante Art, die Bibel zu lesen, die der Alex da hat. Dafür braucht man ja schon ganz viel Fantasie in dieser Geschichte des Exodus, etwas zu sehen, was mit uns zu tun hat als Christen. Aber ich denke, das wäre beides nicht richtig. Diese Parallelen zwischen der Exodus-Rettung damals und, wie man es sagen kann, den neuen Exodus durch Jesus Christus, es ist kein Zufall. Es ist kein Zufall, dass es diese Parallelen gibt. Und es ist auch nicht das Produkt meiner blühenden Fantasie. Nein, Gott selbst, der Herr der Weltgeschichte, er hat diese Geschichte mit seinem Volk Israel so geschrieben, um uns ein Bild zu geben von der noch viel größeren Rettung, von der noch viel größeren Erlösung durch seinen Sohn Jesus Christus. Wer von euch hat schon mal eine Schnitzeljagd gemacht? Hey, so einige. Genau, bei einer Schnitzeljagd, wisst ihr ja, gibt es oft diese Pfeile auf dem Boden, so Holzpfeile, die dann da vielleicht im Wald rumliegen. Und es ist ein bisschen so wie mit diesen Pfeilen bei einer Schnitzeljagd. Die Exodus-Geschichte im Alten Testament, sie sind wie diese Pfeile auf diesem Boden, die die Schnitzeljäger zum Schatz führen. Wir haben vorhin von diesem größten Schatz gesungen. Aber wie sind diese Pfeile da überhaupt auf den Boden hingekommen? Ja, jemand hat sie dort hingelegt. Und wir lesen das im Neuen Testament, wie Jesus zu den Emmaus-Jüngern sagt: Darauf fing Jesus bei Mose und allen Propheten an und legte ihnen alle Schriftstellen aus, die sich auf ihn bezogen. Das heißt, Jesus sagt hier quasi, dass wir die Bibel eigentlich rückwärts lesen müssen. Er hat uns gesagt, dass wir die Bibel auf ihn hin lesen müssen, denn am Ende hat die ganze Schrift ein großes Ziel, uns zum Glauben an den Retter Jesus Christus zu führen. Das heißt, wir können uns sehr wohl fragen, was können wir von dieser Durchquerung des Schilfmeers damals über unsere Erlösung heute lernen? Das Erste, was wir lernen können, unsere Erlösung wurde von Gott allein bewirkt. Die Israeliten befanden sich in einer menschlich gesehen ausweglosen Situation. Ein übermächtiger Feind hatte sie gefangen genommen und versklavt. Sie konnten sich selber nicht befreien. Es war unmöglich. Und auch als sie dann am Schilfmeer stehen zwischen den Ägyptern und dem Meer, ist ganz klar, wenn Gott jetzt nicht eingreift, dann ist alles verloren. Wenn er nicht handelt, dann sind sie verloren. Aber genau das hat Gott getan. Mose hatte das sogar vorher angekündigt. Er hat gesagt, habt keine Angst, stellt euch auf und schaut euch an, wie Jahwe euch heute retten wird. Jahwe wird für euch kämpfen. Ihr selbst braucht gar nichts zu tun. Oder wie andere dann übersetzen, ihr selbst braucht keinen Finger krumm zu machen. Und dasselbe gilt für uns. Wir haben es mit einem übermächtigen Feind zu tun. Satan, die Sünde und der Tod, sie halten uns fest in ihren Klauen, dass wir uns selbst nicht daraus befreien können. Das heißt, wenn Gott nicht für uns kämpft, wenn er uns nicht rettet, dann gibt es keine Erlösung, keine Rettung für uns. Und deshalb ist diese Geschichte von der Durchquerung des Schilfmeers so hilfreich für uns, weil sie uns das anschaulich deutlich macht. Gott muss uns retten. Ohne sein Eingreifen sind wir verloren und genau das hat er getan. Oder vielleicht stellt ihr es euch in einem anderen Bild vor. Du hast eine unbezahlbare Schuld. Millionen von Milliarden von Euro. Du hast keine Chance, es abzubezahlen. Und es kommt einer, der sagt, ich regel das für dich. Mach du dir keine Sorgen mehr darum. Du brauchst gar nichts zu tun. Und es wäre jetzt komisch, wenn wir dann ankämen und sagen würden, aber guck mal, ich bringe auch 10 Euro mit. Das wäre töricht und beleidigend zugleich. Und so ist es, wenn wir meinen, dass wir durch unser Tun irgendetwas beisteuern können zu dieser Rettung, die Gott allein bewirken kann. Nein, es ist Gottes Werk, Gottes Erlösung, ganz und gar. Menschen im Himmel, wenn sie dort angekommen sein werden, sie werden alle dieselbe Sache sagen. Sie werden alle sagen, es war Gott. Es war Gott allein, der mich gerettet hat. Und ich möchte dich fragen, bist du überwältigt von der Schuld, die du auf dich geladen hast? Oder von der Angst vor dem Tod, dem du rein gar nichts entgegensetzen kannst? Rein gar nichts. Oder vor der Angst von dem Satan, der dich zu Bösem bewegen kann, aus dessen Gewalt du dich nicht selber befreien kannst? Denk mal an diese übermächtigen Feinde. Aber dann schau auf deinen Gott, der sagt, ich kämpfe für dich. Du musst keinen Finger krumm machen. Schau einfach zu und staune. Jesus Christus stirbt am Kreuz und tilgt deine Schuld vollständig aus. Das ist der erste Streich. Jesus Christus steht von den Toten wieder auf. Der Tod ist für immer besiegt. Das ist der zweite Streich. Jesus fährt in den Himmel auf, wo ihm gegeben ist alle Macht auf Himmel und auf Erden. Und der Satan ist für ihn wie ein angeleinter Hund, der zwar bellen kann, aber der uns als Gotteskinder nicht mehr schaden kann. Und das ist der dritte Streich. Verstehst du das, lieber Christ? Gott hat dich gerettet. Er hat es getan. Nun, was sollte die menschliche Haltung gegenüber Gott dann sein? Die Bibel verwendet dafür das Wort Glaube. Und Glaube heißt in dem Fall zu sagen, alles klar, Gott, ich vertraue darauf, dass du alles regelst. Da ist kein, aber Gott, ich muss doch erst, bevor du mich retten kannst. Und es gibt auch kein, alles klar, Gott, schön und gut, die Idee mit dieser Durchquerung durchs Schilfmeer, aber ich baue trotzdem lieber nochmal ein Floß, falls das mit dem Wasserteil nicht so richtig klappt, wie du dir das vorgestellt hast. Nein, der Glaube ist ein vollständiges Ruhen in Gottes absoluter Kompetenz, unsere Erlösung vollständig zu bewirken. Das heißt zu glauben, zu sagen, Gott, du kannst es tun, du wirst es tun und ich muss nichts tun, um gerettet zu sein. Und sobald ein Mensch an Gott glaubt und nicht einfach, dass er existiert, dass er da ist, sondern dass Gott sein Versprechen, uns zu retten, vollbringen wird, dass er es ernst nimmt. Sobald du das glaubst, bist du gerettet. Du bist ein für alle Mal vom Tod ins Leben hinübergegangen, so wie die Israeliten. Sie waren an dem Morgen des Tages quasi noch totgeweiht und am Abend hatte Gott sie gerettet und sie waren frei und hatten das Leben geschenkt bekommen. Und manchmal kann es uns so gehen, dass wir zu sehr auf uns selber schauen, dass wir uns fragen, ist mein Glaube wirklich stark genug? Ist mein Glaube wirklich richtig und gut genug? Aber die Bibel zeigt uns hier, unser Glaube muss nicht stark sein. Und es ist nicht so, dass nur wenn unser Glaube stark ist, wir durch diesen Glauben gerettet wird. Es ist nicht unser Glaube, der uns rettet. Es ist Gott, der uns rettet, nicht unser Glaube. Und vielleicht können wir uns das so vorstellen, wenn diese Israeliten durch das Schilfmeer gegangen sind, dann gab es bestimmt solche, die, als es da losging, sofort den ersten Schritt da ins Flussbett oder ins Meerbett getan haben und richtig das abgefeiert haben, was Gott da gerade tut und dass sie ihre Hände ins Wasser gestreckt haben oder wie auch immer. Und es gab bestimmt solche, die ganz zögerlich da durchgegangen sind, die vielleicht die Augen zugemacht haben und gedacht haben, oh mein Gott, ich glaube, ich sterbe hier gleich. Sie hatten Angst. Und daran sehen wir, manche haben starken Glauben, manche haben schwachen Glauben, aber alle sind sicher am anderen Ufer angekommen. Alle, die diesem Mittler Mose gefolgt sind, sind auf der anderen Seite angekommen. Und dasselbe gilt auch für dich, wenn du dem Mittler Jesus Christus vertraust, dann wird er dich sicher auf die andere Seite bringen. Dann wirst du sicher auf die andere Seite ankommen. Auch wenn dein Glaube manchmal zögerlich und schwach ist und durchzogen ist von Zweifeln. Es ist nicht die Stärke unseres Glaubens, die uns rettet. Es ist die Stärke unseres Gottes, die uns rettet. Und wenn wir dann verstehen, dass Gott uns so gerettet hat, dann hoffe ich, dass sich etwas in unseren Herzen regt. Etwas, wo Freude aufkommt in unseren Herzen. Etwas, wo unsere emotionale Temperatur ansteigt. Und etwas, wo diese Freude auch raus will und wir beginnen, darüber zu singen. Es ist kein Zufall, dass wir hier diese beiden Texte nebeneinander haben. Einmal diesen Tatsachenbericht, wo du wirklich sagen kannst, okay, hier wird von Mose geschildert, was hier Schritt für Schritt passiert. Und dann danach dieses Lied, dieses Loblied, wo wir eigentlich denken würden, das passt doch viel besser in die Psalmen. Aber das kommt hier mitten in diesen, nach diesem Tatsachenbericht, kommt dieses Lied. Und jemand, der ein Buch über die Auslegung des Alten Testaments geschrieben hat, er hat gesagt, die eine Darstellung liefert die Fakten, die andere beschreibt die emotionale Wirkung, die wir beim Lesen der Geschichte empfinden sollten. Deshalb sind diese beiden Texte nebeneinander. Dass wir sehen, ah, okay, wir sollen uns freuen, wir können uns freuen über diese wunderbare Errettung. Wenn wir uns hier am Sonntagmorgen treffen und die Auferstehung Christi feiern, wie wir das eigentlich jeden Sonntag tun, dann sollen wir bei dem Gedanken dieser herrlichen Rettung so etwas wie Freude verspüren. Das ist auch der Grund, warum wir sonntags gemeinsam singen, weil zu singen einer der besten Wege ist, unsere Freude herauszulassen und sie kundzutun. Dann zweitens, unsere Erlösung ist ein Akt göttlicher Barmherzigkeit. Genauso wie die Israeliten sind auch wir Ex-Sklaven, die von Gott befreit wurden. Und darin zeigt sich Gottes unendlich große Barmherzigkeit, dass er uns aus diesem schrecklichen Elend tatsächlich befreit hat. Wir haben das vorhin gehört. Wir waren Sklaven der Sünde. Wir wurden dominiert und tyrannisiert von einer bösen Macht. Und diese Macht zielt allein darauf ab, dass wir uns unser eigenes Grab schaufeln und sterben. Im Römerbrief lesen wir, dass der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist das, worauf wir zulaufen. Aber dann heißt es aber, die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und ich möchte ehrlich mit euch sein. Manchmal fühlt es sich für mich nicht so an, dass diese Sklaverei der Sünde, von der mich Jesus befreit hat, dass es nicht so schlimm ist. Ich merke das zum Beispiel daran, dass ich manchmal relativ wenig Mitleid mit Menschen habe, die noch Sklaven der Sünde sind. Es berührt mich nicht so sehr. Oder daran, dass meine eigene Befreiung von der Macht der Sünde, dass mich das manchmal erstaunlich kalt lässt. Und dann, finde ich, ist diese Geschichte vom Exodus hilfreich, weil sie uns ein Bild davon malt, wie groß eigentlich Gottes Barmherzigkeit ist. Wir können das vielleicht manchmal gar nicht, wenn das da so steht, okay, Sklave der Sünde, wir können das manchmal nicht so fassen, was das wirklich bedeutet. Aber dieses Bild von dem Exodus zeigt uns, wie aussichtslos und wie schrecklich eigentlich unsere Situation war. Ein Sklave der Sünde zu sein, ist genauso wie ein gefangener Israelit in Ägypten zu sein, dessen Sklaverei früher oder später den Tod bedeutet. Es ist ein furchtbares Elend. Und genau davor hat Gott uns gerettet. Und wir können auch an die Hölle denken. Etwas, wo man vielleicht gar nicht so häufig drüber spricht. Aber wenn wir uns die Hölle vorstellen, ich glaube, wir können uns das wie diese Sklaverei in Ägypten vorstellen. Als eine Sklaverei, die nicht endet. Als eine Sklaverei, in der es keinerlei Hoffnung auf Befreiung gibt. Und genau davor hat Gott uns gerettet. Vor dieser Situation. Für alle Ewigkeit in dieser Sklaverei zu sein. Und darin sehen wir Gottes Barmherzigkeit. Das ist das, was Jesus durch seine Rettung für uns bewirkt hat. Ich habe mal von jemandem gelesen, der hat geschrieben, ich kann nicht die Geschichte von Jesu Leiden und Kreuzigung lesen, ohne zu weinen. Ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen soll, aber immer wenn er im Evangelium zu der Passionsgeschichte kommt, zu der Kreuzigung, dann laufen ihm die Tränen übers Gesicht. Und ich habe gedacht, wow, verglichen damit fühle ich mich eher wie ein emotionaler Stein. Es rührt mich nicht jedes Mal zu Tränen, wenn ich davon lese, wie Jesus für mich gelitten und für mich gestorben ist. Leider. Aber Gott hat uns auch alle mit unterschiedlichen emotionalen Antennen gemacht. Und das ist auch okay. Aber ich kann trotzdem sagen, ich wünsche mir, dass Gottes Erlösung mich mehr bewegt. Dass mir das mehr zu Herzen geht, was Gott für mich getan hat, wie barmherzig er mit mir war. Und manchmal ist es auch so, dass wir unsere Emotionen auch unterdrücken oder uns scheuen, sie zu zeigen, dass wir uns vielleicht schämen dafür, dass wir bewegt sind von etwas, was Gott für uns getan hat. Dass wir darauf schauen, wie andere uns anblicken, wenn wir vielleicht im Gottesdienst mit Freude singen, uns hinstellen, unsere Hände heben, wie auch immer. Aber wenn wir die maßlose Barmherzigkeit Gottes in unserer Erlösung sehen, sollte es eine emotionale Antwort bei uns hervorrufen, eine tiefe Freude. Eine Freude, die sich je nach Persönlichkeit auch unterscheiden kann in ihrer Ausdrucksweise. Und hier kommt auch die prägende Wirkkraft von gemeinsamen Gottesdiensten ins Spiel. Dafür sind Gottesdienste auch wichtig. Manchmal komme ich zum Gottesdienst und ich bin nicht gerade tief bewegt von der Erlösung Gottes. Aber wenn wir dann gemeinsam singen, dann hilft mir das, mein Herz in die richtige Richtung zu lenken. Es hilft uns, wenn wir gemeinsam mit anderen über das singen, was Gott für uns getan hat. Weil dieses Singen uns hilft, Freude über diese Rettung zu empfinden. Und dann vielleicht noch ein letzter Gedanke zu unserer emotionalen Antwort auf Gottes Erlösung. Ich weiß, dass meine emotionale Antwort hier auf Erden niemals, niemals mit der Größe der Barmherzigkeit Gottes zusammenpassen wird. Niemals wird meine emotionale Antwort eigentlich angemessen sein für das, was Gott getan hat. Hier auf Erden. Aber es kommt der Tag, und das wissen wir, und das ist für uns ein großer Trost. Eines Tages werden wir im Himmel sein. Und dann werden wir uns so über Gottes Erlösung freuen, wie es absolut angemessen ist. Wir werden auch singen, wir werden jubeln, wir werden uns freuen. Und auf diesen Tag freue ich mich jetzt schon. Und dann drittens, unsere Erlösung beinhaltet die Vernichtung unserer Feinde. Wenn wir uns dieses Lied der von Gott Erlösten anschauen, was ist da eigentlich das zentrale Thema, als die Israeliten dieses Lied singen? Ja, es ist ein Wunder, wie Gott wieder die Natur, sage ich mal, kontrollieren kann, wie er da diese Wassermassen wie eine Mauer aufstellen kann. Und es ist ein Wunder, dass sie befreit wurden aus der Sklaverei. Aber das große Thema in diesem Lied, was wir vorhin gehört haben, ist ganz klar Gottes Sieg über ihre Feinde, die Ägypter. Wir haben das da gehört. Jahwe ist ein Kämpfer. Jahwe ist sein Name. Pharaos Wagen und seine ganze Macht, die warf er ins Meer. Die Elite seiner Wagenkämpfer ist im Schilfmeer versunken. Die Fluten haben sie bedeckt. Sie fuhren in die Tiefe wie ein Stein. Jahwe, deine rechte Hand ist mit Kraft geschmückt. Deine Hand zerschmettert den Feind. In deiner unerreichten Majestät wirfst du die Rebellen zu Boden. Du schickst deinen glühenden Zorn. Er frisst sie wie Feuer das Stroh. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meistens fühlen wir uns eher unwohl, darüber zu singen, dass Gott ein Kriegsheld ist, dass seine Hand den Feind zerschmettert, dass er sie in seinem glühenden Zorn vernichtet. Und sowas zu singen, das ist vielleicht auch, denken wir vielleicht, politisch nicht korrekt. Sowas kann man doch nicht singen. Und wir fragen uns, kann man sich denn überhaupt darüber freuen? Kann man sich darüber freuen und Gott dafür besingen, dass er gerade hunderte Menschenleben ausgelöscht hat? Und wir sehen hier die Israeliten, sie haben es getan. Und dieses Lied, wo auch der Name Jahwes mit der Vernichtung von Feinden in Verbindung gebracht wird, hat es offensichtlicherweise in die Bibel geschafft. Und es ist bei weitem nicht die einzige Bibelstelle, in der es um Gottes Gericht über die Feinde seines Volkes geht und dieser Sieg Gottes proklamiert und besungen wird. Und vielleicht sind wir hier zu unserer Zeit an diesem Ort vor diesem Thema, das Gericht Gottes gegenüber Unterdrückern, manchmal etwas peinlich berührt. Aber jemand hat es mal auf den Punkt gebracht, als er sagte, die verfolgte Gemeinde kann sich den Luxus nicht leisten, den Glauben an das Gericht Gottes gegenüber Unterdrückern aufzugeben. Die verfolgte Gemeinde kann sich diesen Luxus nicht leisten. Und wenn du für deinen Glauben an Jesus in einem Straflager lebst, wird es dich trösten, dass Gott eines Tages deine Peiniger und deine Unterdrücker richten wird, dass er sie zur Rechenschaft ziehen wird und nicht sagen wird, ach, wir drücken mal ein Auge zu, wir kommen im Paradies, jeder ist mit dabei. Nein, es wird dich trösten, dass es einen Tag geben wird, an dem deine schlimmsten Feinde für immer vom Erdboden verschwinden und du endlich, endlich im Frieden und in Freiheit leben kannst. Denn letztlich können Gottes Kinder nur so endgültigen und sicheren und bleibenden Frieden haben, wenn ihre Feinde für immer besiegt sind und nicht zurückkommen können. Also vielleicht haben wir hier den Luxus, den Glauben an einen richtenden Gott aufzugeben. Aber unsere Geschwister in der Verfolgung haben diesen Luxus nicht. Ich bin mir sicher, sie sehnen sich nach dem Tag, an dem Gott gerecht richten wird und sie befreien wird und sie für immer Ruhe von ihren Unterdrückern haben werden. Aber ich möchte uns auch nochmal daran erinnern, dass auch für uns diese Nachricht von Gottes Sieg über unsere Feinde vielleicht von größerer Bedeutung ist, als es zunächst scheint. Ein Freund von mir hat mal etwas Mutiges gemacht. Er hat in einem beschaulichen Ort in Süddeutschland für ganz viel Aufsehen und bei manchen sogar für Aufregung gesorgt mit seiner Auswahl eines Predigtexts an Weihnachten. Ich meine, an Weihnachten, da wollen alle eine schöne, nette, freundliche Botschaft über das Kind in der Krippe hören. Aber er hat über 1. Johannes 3, Vers 8 gepredigt. Da steht, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Auch das ist ein Weihnachtstext, auch das zeigt uns, wofür Jesus in diese Welt gekommen ist, wofür er geboren ist. Und er hat darüber gepredigt. Und was hier am Schilfmeer passiert, ist eine Vorausschattung auf eine noch viel größere Erlösung, die sich dann in Jesus Christus erfüllt. Jesus Christus ist gekommen, um unsere schlimmsten Feinde für uns zu besiegen. Und unser schlimmster Feind ist nicht unser Chef auf der Arbeit. Und unser schlimmster Feind ist auch nicht ein tatsächlich politisch-militärischer Feind. Dieses Hoffen auf einen politisch-militärischen Messias hat Jesus schon während seiner Zeit auf der Erde eine Absage erteilt. Er hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht in die Hände gefallen wäre. Aber mein Reich ist nicht von hier. Jesus ist vor allem unser geistlicher Befreier und er nimmt es deshalb vor allem mit den Feinden auf, denen wir nichts entgegenzusetzen haben, die man nicht mit Schwert und Waffen bekämpfen kann. Dem Satan, der Sünde und dem Tod. Und diese hat er für uns vernichtend geschlagen. Und deshalb haben auch wir heute, vielleicht sogar mehr noch als die Israeliten, allen Grund, Gott für seine wunderbare Erlösung zu besingen. Tim Keller hat, wie ich finde, eine sehr herausfordernde Anwendung dieses Textes auf unser Leben. Er schreibt zu diesem Text, wenn du Christ bist, hat Gott dich sicher auf die andere Seite geführt. Gott hat sich um die Sünde und den Tod gekümmert und all deine anderen Probleme sind im Vergleich dazu nur noch Flohbisse. So gehst du mit deinen Flohbissen um, indem du sie nicht als massive Probleme ansiehst. Sieh dir an, was Gott bereits für dich getan hat. Er sagt, alle anderen Probleme, die wir eigentlich haben, wenn Gott für uns dieses größte Problem gelöst hat, dass die Sünde, wir von der Sünde befreit sind und von dem Tod befreit sind, alles andere sind eigentlich nur noch wie Flohbisse. Und er sagt, das heißt, wenn wir durch Jesus Christus gerettet worden sind, gibt es uns eine ganz neue Perspektive auf unser Leben und vor allem auf die Probleme unseres Lebens. Und ich weiß das von mir. Ich kann mich über Kleinigkeiten aufregen, wo ich mir danach den Kopf kratze und denke, war es das wirklich wert? Ist das wirklich meine Aufregung wert? Und ihr könnt es euch vielleicht so vorstellen, ihr nehmt euch eine Waage und ihr legt in die eine Waagschale, so wie aus so einem Kinderkaufmannsladen, ihr legt in die eine Waagschale einen fetten, dicken Goldbarren. Und der steht für die Erlösung, die Gott für euch gewirkt hat, dass ihr von eurer Sündenschuld freigesprochen seid und dass ihr ewiges Leben mit Gott habt. Und dann tut ihr in die andere Waagschale alle eure anderen Probleme. Und die Frage ist, können diese Probleme das Gewicht der anderen Waagschale ausgleichen? Niemals. Niemals. Und ich möchte eure Probleme nicht kleinreden, aber eigentlich möchte ich sie schon kleinreden. Ich möchte nicht unsensibel sein und das sollten wir auch wirklich nicht sein. Wenn jemand durch eine schwere Zeit geht, dann sollten wir nicht sagen, ach, ist doch nicht so schlimm, Gott ist bei dir. Das ist unsensibel und darum geht es nicht. Doch, manche Dinge, die in unserem Leben passieren, sind schlimm und das dürfen wir auch sagen und wir dürfen es Gott auch klagen. Aber trotzdem schauen wir dann quasi weiter als unsere Probleme. Wir schauen über unsere Probleme hinaus und unser Blick reicht noch weiter. Und wir können eine tiefe Freude selbst in schweren Stunden erleben, in dem Wissen, was auch immer kommt, diesen Schatz der Erlösung, den kann mir niemand nehmen. Und stellt euch jetzt mal vor, Schem, der gerade mit den anderen Israeliten durch das Schilfmeer geführt wurde, wie er sowas gesagt hätte, also ich meine, jetzt haben wir schon ein Problem, wir wissen nicht, was wir morgen essen sollen und irgendwie tun jetzt schon meine Beine vom Laufen wehen und wenn es nachts so kalt wird und tags so heiß, wie soll das alles gehen? Und ich glaube, wir hätten zu Schem gesagt, Schem, weißt du was, jetzt vergiss doch mal deinen leeren Magen, deine schweren Beine und deine kalten Füße und freu dich mit uns über das, was Gott für dich getan hat. Und das möchte ich auch euch heute Morgen sagen, freue dich, singe darüber, was Jahwe für dich getan hat und singe über seine herrliche Errettung. Lasst uns beten. Wer von allen Göttern ist dir gleich, Jahwe? Wer ist so herrlich und heilig wie du, der Furcht erregt und Lobgesänge weckt, der Wunderbares tut? Herr, wir preisen dich für deine Erlösung durch deinen Sohn Jesus Christus, die wir nicht verdient hatten, die wir selber nicht bewirken konnten, die uns deine herrliche Barmherzigkeit vor Augen stellt. Du hast für uns gekämpft und unsere schlimmsten Feinde, den Tod, die Sünde und den Satan, für uns besiegt. Lob und Preis sei dir für alle Ewigkeit. Amen.